Wir dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unsere Themen stehen immer im Zusammenhang mit dem Thema Demokratie. Und wer sich für Demokratie interessiert, der interessiert sich momentan intensiv für die Türkei. Denn man stellt sich die Frage, ist die Demokratie in der Türkei noch zu retten oder kann die Demokratie in der Türkei wiederhergestellt werden? Denn die Frage ist ja, was ist denn momentan? Ist das nur eine Demokratie im liberalen Sinne? Und viele sind mehr als aufgeschreckt und entsetzt, als sie von der Verhaftung von İmamoğlu erfahren haben. Und gesagt, was bedeutet das jetzt konkret für die Türkei? Wir sind froh, dass wir eine sehr versierte Türkei-Expertin heute bei uns haben, die die Lage in der Türkei sehr gut einschätzen kann. Herzlich willkommen, Frau Sinem Adam. Sie sind Türkei-Expertin bei dem Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik. Was ist konkret passiert und in welchem Zusammenhang steht die Verhaftung und warum hat sie gerade zu diesem Zeitpunkt stattgefunden?
Vielen Dank, Herr Hering, für die Einladung. Das freut mich, hier zu sein heute. Also am 19. März wurde İmamoğlu zusammen mit 105 anderen Personen wegen angeblicher Korruption und Terrorismusunterstützung verhaftet. Ein Tag vorher, am 18. März, wurde das Uni-Diplom von İmamoğlu aberkannt. Und unter den Personen, die verhaftet wurden, sind städtische Mitarbeiter, Berater und CHP-Bürgermeister-Kolleginnen. Und man muss vielleicht hervorheben, dass bereits ein paar Monate vor der Verhaftung İmamoğlu wurden andere CHP-Bürgermeisterinnen wegen Verdacht von Terrorismusunterstützung der Arbeiterpartei Kurdistan, also der PKK, verhaftet. Warum geht es so im Moment? Also es gibt verschiedene Gründe dafür. Natürlich, man kann die Verhaftung von İmamoğlu als einen Versuch bezeichnet, İmamoğlu zu begrenzen und ihn aus der politischen Konkurrenz auf nationaler Ebene zu zwingen, weil İmamoğlu ist einer der stärksten Gegner von Erdogan, um bei den Präsidentschaftswahlen, nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2028. Und vielleicht ist es auch wichtig für die Zuhörerinnen und Hörer, dass CHP im Februar, also CHP ist die größte Oppositionspartei der Türkei und die älteste Partei der Türkischen Republik. Und İmamoğlu ist ein Mitglied der Partei. Die CHP hat im Februar angekündigt, dass sie ihren eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in einer parteiinternen Vorwahl bestimmen würde und İmamoğlu war der einzige Kandidat. So, man kann diese Ermittlungen gegen İmamoğlu als einen Versuch bezeichnen, İmamoğlu zu begrenzen in dieser Konkurrenz für die Präsidentsamt. Es gibt auch die Gründe auf lokaler Ebene, weil natürlich İmamoğlu hat die Gemeinde İstanbul im Jahr 2019 gewonnen und letztes Jahres bei den Kommunalwahlen die Bürgermeisterschaft auch verteidigt. Und natürlich Istanbul, ein Viertel der Bevölkerung bewohnt in Istanbul und die Stadt produziert ein Drittel der Bruttoinlandsprodukt. Das bedeutet, dass das ist wichtige Mittel für Erdogan und seine Allianz, nicht nur die Stimme zu gewinnen, sondern auch Ressourcen unter den kulturellen und wirtschaftlichen Eliten zu verteilen. Anders gesagt, Istanbul ist wesentlich für die Aufrechterhaltung des Erdogan-Regierung und Erdogan-Regimes. So, es gibt diese verschiedenen Gründe für die Verhaftung von İmamoğlu.
Vielen Dank, Frau Dr. Adam. In einem Artikel, wo Sie über die Situation in der Türkei gesprochen haben Sie sinngemäß ausgeführt, dass die juristische Attacke gegen İmamoğlu und mehr als 100 anderer, darunter städtische Mitarbeiter, Berater und CHP-Bürgermeisterkollegen, die politische Landschaft aufgerüttelt hat. Und doch anders als in früheren Fällen könnten die Folgen diesmal nicht zugunsten des regierenden Blocks ausfallen, also nicht zugunsten von Erdogan ausfallen. Können Sie das vielleicht begründen?
Ja, sehr gerne. Vielleicht ich beginne mit einer Beschreibung von Autokratisierung in der Türkei, die seit ungefähr 2010 weitergeht. Und Autokratisierung in der Türkei, dieser Prozess ist seitdem linear und kumulativ mit bestimmten Wendepunkten, an denen Autokratisierung noch immer Sprünge macht. Zum Beispiel im Jahr 2013, als den Demonstrationen gegen den Abbau des Gezi-Parks mit Gewalt begegnet wurde, oder im Jahr 2015, als die AKP zum ersten Mal seit ihrem Aufstieg an die Macht nicht in der Lage war, eine Einparteienregierung zu bilden, oder im Jahr 2016, also während des gescheiterten Putschversuches. So, diese sind wichtige Wendepunkte, an denen Präsident Erdogan und seine Allianz immer in der Lage waren, ihre Macht zu konsolidieren, zu verstärken sozusagen. Verhaftung İmamoğlu ist meiner Meinung nach vergleichbar angesichts der radikalen Art des Ereignisses, weil das ist in Endeffekt ein Versuch, die Wahlen zu abzusagen sozusagen, ja, weil İmamoğlu, wie gesagt, früher eines der stärksten Gegner von Erdogan. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob diesmal diese radikale Ereignis Erdogan und seine Allianz profitieren wird. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Zum ersten die Verhaftung eine große Protestwelle in der Türkei ausgelöst und die CHP, die größte Partei der Türkei, die Oppositionspartei der Türkei, dieses Momentum gut genutzt hat und mit den Demonstrationen weitergeht. Das bedeutet, dass die Partei organisiert im Moment zum Beispiel Demonstrationen jedes Wochenende in einem neuen Staat und jeden Mittwoch in Istanbul jeweils an einem anderen Ort. Und es scheint so sein, dass die Demonstrationen über die CHP-Anhängerin geht und die Oppositionspartei CHP stellt die Legitimität der AKP-Regierung in Frage. So ein bisschen die CHP befindet sind in einem Kampfmodus sozusagen. Und das ist etwas Neues für die politische Landschaft der Türkei, weil die CHP vorher hat immer versucht, die Beziehungen mit der AKP normalisieren oder die Politik im Parlament zu schaffen und so weiter. So, wir sind in einem neuen Moment aus meiner Sicht. Und natürlich Erdogan und seine Allianz befinden sich auch in einer fragilen Situation, insbesondere angesichts der Wahllandschaft, weil die Zahl der Stimmen, die die AKP gewinnen kann, seit 2011 stetig sinkt und Erdogan versucht und braucht immer neue Allianzen, insbesondere bei den Präsidentschaftswahl, die Stimmen zu gewinnen zu können. Und natürlich auch das System ist noch stabil und diese Gründe in Zusammenhang, ich würde sagen, macht die Situation schlimmer für die AKP-Regierung diesmal im Vergleich zu den früheren vergleichbaren Momenten. Aber natürlich, wir werden sehen, was, weil die AKP steht derzeit, also weil die nächste Wahl befindet sich im Jahr 2028. Es gibt 3 Jahre bis dahin und die Annahme der AKP ist, dass die Demonstrationen irgendwann die Hitze verlieren werden und dann Erdogan und seine Allianz nochmal die Oberhand sozusagen, Upper Hand auf Englisch, gewinnen können.
Wie ist Ihre Auffassung da? Weil Erdogan ist ja häufig gelungen, die Opposition zu spalten. Und deswegen die Frage, wird der CHP, der Opposition, gelingen, den langen Atem zu halten und wird sie einig bleiben?
Das war der Versuch in den letzten Jahren, zumindest seit 2019, als die CHP zum ersten Mal die Gemeinde Istanbul und Ankara gewinnen konnten, ja. Und seitdem hat die AKP-Regierung eine Teilen- und Herrschen-Strategie gegenüber der CHP und auch gegenüber der kurdischen Partei, damals HDP und jetzt DEM-Partei, geschafft. Aber die AKP war dabei nicht so erfolgreich, würde ich sagen. Und aber wie weiß ich das oder wie man kann das messen? Es gibt ein paar Zeichen dafür. Zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen der CHP und der kurdischen Partei DEM bei den Kommunalwahlen war erfolgreich, nicht nur im Jahr 2019, sondern auch 2024, letztes Jahr. Und diese Kommunalwahlen war das erste Mal, als die CHP nach fast 50 Jahren die die größte Prozent der Stimmen gewinnen konnte. Und auch die Kommunalwahlen letztes Jahr war das erste Mal, als die AKP seit ihrem Aufstieg an die Macht ihre erst stärkste Parteistatus verloren hat. Und auch war die kurdische Partei, in der Lage, ihren Stimmenanteil in den kurdischen Mehrheitsregionen wie im Süd- und Südosten der Türkei mehr oder weniger festzuhalten. So, bis dahin oder bis jetzt, würde ich sagen, war die AKP nicht in der Lage, bei diesen Teil- und Herrschenstrategie die Opposition zu spalten. Aber in diesem Moment gibt es einen Haken. Das ist die Annäherungsprozess an die PKK, die derzeit Oktober letztes Jahres stattfindet. Und dies könnte eine Rolle dabei spielen, eine Spaltung zwischen der CHP und der kurdischen Partei zu schaffen.
Wie ist der Zustand der Gewaltenteilung? Und können wir davon ausgehen, dass Wahlen, wir wissen nicht, ob die 2028 oder früher stattfinden, werden das freie Wahlen werden?
Wir reden von einem politischen System, in dem Personalisierung der Macht findet gleichzeitig mit Fragmentierung der Macht statt. Also Gewaltenteilung ist enorm zerstört unter dem Präsidentsystem, weil der Präsident hat eine übergreifende Kontrolle nicht nur über das Parlament, sondern auch den Gerichtswesen. Aber das ist nicht das einzige Problem mit dem System. Zum Beispiel ein anderes Problem ist, dass es gibt verschiedene Interessengruppen mit nicht immer miteinander übereinstimmenden Absichten, um sozusagen den Palast des Präsidenten, und das macht die Umsetzung kohärenter Politik schwierig. Und die AKP ist es nicht gelungen, eigene ideologisch bestimmte Kader auf- und auszubauen. In diesem Sinne. Und Sie haben gefragt, ob die Wahlen im Jahr 2028 frei und fair sein werden. Bis jetzt sind die Wahlen nicht fair, aber competitive in großem Teil. Politische Wissenschaftlerinnen benutzen den Begriff Competitive Authoritarianism und die Türkei als ein Competitive Authoritarian System bezeichnet. Und das hat natürlich viel zu tun mit der politischen Landschaft, weil es gibt noch funktionierende Oppositionsparteien, und wir haben darüber bereits gesprochen, dass ein Versuch der AKP ist, diese funktionierenden oder relativ okay funktionierenden politischen Parteilandschaft zu spalten und nach ihren eigenen Wahrnehmung und Weltanschauung neu zu ordnen. In diesem Sinne wäre es realistisch zu sagen, dass die Wahl im Jahr 2028 nicht fair sein wird, wenn das politische System bleibt, so wie es ist im Moment.
Dann hätte ich noch eine Frage zur außenpolitischen Rolle der Türkei. Sie versucht ja, die Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg mit einzunehmen. Und es wird häufig betont, dass sie die Flüchtlinge für uns in Europa in der Türkei zurückhält und erwartet dafür Gegenleistungen. Haben Sie die Auffassung, dass dadurch insbesondere von Europa wenig Kritik geübt wird bezüglich dem Zustand Demokratie, Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, dass Europa deswegen sehr zurückhaltend ist, sich zur Situation in der Türkei zu äußern?
Es gibt verschiedene Dimensionen Ihrer Frage aus meiner Sicht. Zum einen, natürlich hat die Türkei in den letzten 10 Jahren Wichtigkeit gewonnen auf der internationalen Ebene und regionalen Ebene und sich als eine Mittler in verschiedenen Krisen positioniert. Nicht immer mit Erfolg, aber relativ sprechend funktioniert das für Ankara und Erdogan und seine Allianz. Und natürlich, die Türkei ist ein strategischer Akteur genommen durch ihre westlichen Verbündeten, nicht nur im Schwarzen Meer, am Schwarzen Meer, sondern auch im Mittleren Osten und auch in Afrika. Das bedeutet, dass pragmatische Interessen prägen die Beziehungen im Moment. Zum Zweiten, der EU-Beitrittsprozess ist natürlich im Moment eingefroren und das bleibt so noch immer. Aber das bedeutet, dass die Art und Weise der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU hat sich enorm verändert in den letzten 10 Jahren. Die Beziehungen ist nicht mehr hat eine hierarchische sozusagen Wesen, aber mehr auf Augenhöhe. Und natürlich das Migrationsabkommen von 2016 hat auch dabei eine Rolle gespielt. Und zum Dritten, und dieser dritte Faktor ist nicht unbedingt in Zusammenhang mit der Beziehung zwischen der Türkei und der EU, aber mehr auf der internationalen Ebene. 2025 ist nicht 2005. Das bedeutet, dass im Jahr 2005 haben wir noch Demokratieförderung, von Demokratisierung in der Welt und so weiter gesprochen. Im Gegensatz dazu sprechen wir im Augenblick von oder über eine Welt, die ist vor enorme Herausforderungen, also Herausforderungen standen, Herausforderungen bezüglich illiberalen Bewegungen, Herausforderungen bezüglich demokratischer Rückschritt, Herausforderungen bezüglich diese tektonische Bewegungen in der internationalen Beziehungen und so weiter. So, das macht meiner Meinung nach einen Druck auf der Seite EU auf die Türkei in Richtung Demokratisierung auch schwierig. So, es gibt verschiedene Gründe. Der Aspekt der Demokratisierung hat ein bisschen Wichtigkeit und Präsenz verloren.
Frau Gnader, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden weiter mit großem Interesse in die Türkei schauen. Das ganz entscheidend ist, ob die Türkei auf der Seite Demokratie steht oder nicht. Das wird eine ganz wichtige Frage werden. Deswegen werden wir mit Interesse in die Türkei schauen und vielleicht auch Gelegenheiten haben, uns mit Ihnen erneut auszutauschen. Vielen Dank, dass Sie an dem Gespräch teilgenommen haben, Frau Dr.